In der heutigen Folge widmen wir uns komplett den unendlichen Weiten des Weltraums und blicken auf den wahrscheinlich größten Börsengang der Geschichte. Außerdem schauen wir auf deutsche Unternehmen, die einen nicht unbedeutenden Teil zur Artemis-Mission beigetragen haben.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker
und Christoph Bender.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. So klang es bestimmt das ein oder andere Mal in den 90ern aus vielen Fernsehern im Münsterland. Ich weiß nicht, Christoph, bei dir auch?
Natürlich. Ja. Hundertprozentig. Kindheitserinnerungen, hast du gerade noch was von erzählt, André? Ja, die werden genau. Definitiv wach dieses Wochenende.
Das Intro aus Star Trek war das?
Ja, genau.
Ja. Ja, und heute im Jahr 2026 ist das Thema Weltraum mal wieder auf der großen Bühne. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang war kein Mensch mehr auf dem Mond. Zuletzt bei der Apollo-Mission im Dezember 1972, ja. Genau. Doch das Artemis-Programm der NASA sieht vor, wieder Menschen auf den Mond zu bringen. Außerdem wird mit dem Artemis-Projekt der nächste große Schritt der Menschheit vorbereitet, der erste Flug von Astronauten zum Mars. Heute am 7.4. befindet sich das am 2.4. gestartete bemannte Flugobjekt die Orion, das Raumschiff.
Raumkapsel da oben,
Raumkapsel,
genau.
In unmittelbarer Nähe des Mondes und wird sich in den kommenden Stunden auf den Rückweg zur Erde machen. Später werden wir das Thema nochmal aufgreifen und über Unternehmen aus Deutschland sprechen, die einen maßgeblichen Anteil dazu beitragen.
Ein großer Börsengang ist auch geplant in ein paar Wochen zu dem Thema. Also wir widmen uns heute so ein bisschen der ganzen Thematik Raumfahrt in diesem Podcast.
Ja. Aber so friedlich und schön wie die Erde aus dem Weltall wirkt, so schön und friedlich ist es hier unten leider nicht. Denn nach wie vor halten uns die Nachrichten aus dem Iran oder aus dem Weißen Haus in Aachen und den Kapitalmarkt in einer erhöhten Unsicherheit. Ja, und schauen wir mal kurz auf die Entwicklung der Indizes in der vergangenen Woche. Konnte man schon das Gefühl haben, dass so ein bisschen Entspannung in die Märkte reinkommt. Die Zinsen, die ja schon ein maßgeblicher Treiber auch der Unsicherheit, der steigenden Inflationsängste sind. Ja,
unter der Oberfläche hat schon ganz ordentlich gebrodelt, auch wieder letzte Woche, das ist so.
Ja, aber zumindest auf Wochensicht ist dort nichts passiert. Die 10-jährigen Bundesrenditen sind von 3,05 auf leicht unter 3 zurückgekommen und auch bei den amerikanischen Treasuries ging es von 4,4% auf 4,33 zurück. Also das deutete erstmal auf sinkende Inflationserwartungen hin und auch die Indizes. Ne? Der DAX plus 3,9%, jetzt bei 23.100 Punkten aktuell. S&P 500 mit einem Plus von 3,4, Nasdaq mit einem Plus von 3,9%. Auch das Jahresminus mit 5,4% im DAX als auch bei den amerikanischen Indizes.
Hält sich alles noch in Grenzen, für das, was da draußen passiert. Das muss man sagen, zur Spitze sind es dann schon gute 10%, die Indizes gelassen haben. Aber wenn man sich anguckt, was da gerade im Nahen Osten sich gegebenenfalls auch noch weiter zusammenbrauen könnte, ist von Panik noch nicht so viel zu merken.
Ja, du hast, glaube ich, so ein paar Dinge auch aus dem Nahen Osten und auch von volkswirtschaftlicher Seite noch im Gepäck.
Ja, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, was in der letzten Woche passiert ist, beziehungsweise was die aktuelle Lage ist. Wichtig wahrscheinlich nochmal zu erwähnen, mit Blick auf die dann doch ständig neuen Nachrichten, die hier über die Ticker laufen, dass es sich hierbei um aktuellen Stand von heute Morgen handelt. Ich sag mal 6, 7 Uhr sowas, da haben wir die letzten Notizen hier zumindest aufgenommen. Fakt ist auf jeden Fall, dass sich die Lage im Nahen Osten dann doch massiv weiter zugespitzt hat. Ja, an den Kapitalmärkten hat man es nicht so richtig gesehen, weder gestern noch letzte Woche. Sie haben gewiss mitbekommen, dass vor allem seitens der USA neue Ultimaten und Drohungen Richtung Iran ausgesprochen worden sind und auch die Rhetorik, vor allem von Trump, in den letzten Wochen oder in der letzten Woche ebenfalls nochmal deutlich an Schärfe zugelegt hat. Also Trump droht damit, den Iran, ich zitiere mal kurz, in einer Nacht auszulöschen bzw. zurück in die Steinzeit zu bombardieren. Also verbal auf jeden Fall ordentlich aufgerüstet. Das erste Ultimatum war dann ursprünglich eigentlich bis gestern, also Ostermontag vorgesehen. Dieses Ultimatum ist dann allerdings nochmal verlängert worden. Jetzt läuft es, glaube ich, heute Nacht 2 Uhr unserer Zeit aus. Ebenso dann wie die Aufforderung, die Straße von Hormuz bis dahin wieder zu öffnen, beziehungsweise einem neuen Abkommen zuzustimmen. Da hieß es letzte Woche auch zwischendurch, ihm wäre egal, ob die Straße von Hormuz jetzt geschlossen blieb oder geöffnet wird. Also nach wie vor extrem erratisch. Auch militärisch ist es über die Feiertage nochmal deutlich weiter eskaliert. Am Karfreitag und am Samstag wurden 2 US-Kampfjets über dem Iran abgeschossen. Gleichzeitig gab es dann aber auch Berichte, wonach durchaus wieder weitere hochrangige iranische Funktionäre, darunter glaube ich auch der Geheimdienstchef der Revolutionsgarde, bei Angriffen getötet worden sei. Gucken, ob das stimmt oder nicht. Das Ganze natürlich auch nicht ohne Auswirkungen auf den Ölpreis. Da guckst du nochmal, glaube ich, ganz kurz drauf.
So ganz viel ist im Ölpreis gar nicht passiert. Ne? Der Brent notiert bei 104 US-Dollar.
Eher schon die Woche davor, wo er deutlich angesprungen ist.
Genau. Ne? Wir waren mal bis 110, ne? Pendeln jetzt so zwischen 110 und 100. Wenn man die Nachrichten hört, müsste man eigentlich von deutlich höheren Ölpreisen
anders aussehen. An der Tanksäule, da hat tatsächlich das, was letzte Woche gegriffen hat, dass nur noch einmal am Tag tatsächlich die Spritpreise angepasst werden können. Die erhoffte Wirkung mal zumindest nicht gezeigt. Rekordstände, die wir an den Zapfsäulen zu verzeichnen haben, das jetzt gerade in den Osterferien, tut schon weh, der Blick auf die Tanktafel.
Du hast gerade die Straße von Hormuz nochmal angesprochen. Ich meine, heute Morgen war es auch nochmal gehört, dass, ich glaube, 21 Schiffe durchgegangen sind.
Ja.
Also so viele wie schon lange nicht mehr.
Ja, aber dann wahrscheinlich auch nur mit, keine Ahnung, chinesischer oder weiß der Henker was für eine Fahne. Ja. Also Entspannung ist es, glaube ich, noch nicht. Vielleicht aber auch nochmal ganz interessant eine Nachricht aus der letzten Woche, apropos Ölpreis. Wir haben jetzt, glaube ich, vier Wochen den Krieg im Nahen Osten und man sucht natürlich irgendwo auch nach potenziellen Lösungen, um diese Achillesferse, nämlich die Straße von Hormuz und diese chronische Verwundbarkeit in dieser Region zumindest so ein Stück weg zurückzubekommen. Eine Überlegung in der letzten Woche, die nochmal angestellt worden ist eventuell eine neue Pipeline vom Osten in Saudi-Arabien bis in den Westen zum Roten Meer zu errichten, um so den Export unter Umgehung eben genau dieser Straße von Hormuz hinzubekommen. Es gibt auch, das hatte ich gar nicht so auf dem Radar, schon seit den 80er Jahren eine solche Pipeline, die täglich sogar bis zu 7 Billionen Barrel Öl transportiert. Aber es wird halt jetzt überprüft oder geprüft, ob die Kapazitäten dieser Route weiter ausgebaut werden können oder sogar eine ganz neue Pipeline.
Ja, da in der Region, also es deutet ja vieles darauf hin, dass man sich ein bisschen unabhängiger macht von dieser Meerenge und dem Pipeline-Bau da.
Ich glaube das auch. Ja,
der Oman unten, der ist außerhalb des Golfs, könnte da deutlich eine Rolle spielen, also ich kann es mir gut vorstellen.
Also eins steht wahrscheinlich fest, egal wann und wie dieser Konflikt zu Ende geht, so eine Rückkehr zum Status Quo dürfte so gut wie ausgeschlossen sein. Ja. Also irgendetwas wird man sich einfallen lassen müssen, um eben genau diese chronische Verwundbarkeit zumindest mal auf ein Minimum zu reduzieren. Aber nochmal ganz interessant, wenn man so eine Pipeline nochmal errichten würde, das wären 1200 Kilometer von Ost nach West und das würde dann bis zu 5 Milliarden Dollar kosten, allein diese Pipeline zu errichten.
Ja, es wäre doch nochmal interessant, auch auf die Unternehmen zu schauen, die in dem Bereich tätig sind.
Ja, da wird es bestimmt auch Gewinner geben. Weiß nicht, ob du schon welche auf dem Radar hast, wahrscheinlich die Altbekannten auch wieder, ne?
doch nicht du.
Aber naja, es wird, die ganzen Unternehmen, die wahrscheinlich jetzt in den letzten Wochen auch schon mal nach oben gelaufen sind, aus dem ganzen Energiesektorbereich, Energieinfrastruktur.
Oil and Service.
Ja, sowas alles. Ne?
Ja, okay.
Ja, wird spannend bleiben. Ja, und wenn wir dann tatsächlich in diesem Podcast immer mal wieder reingrätschen, was das ganze Thema volkswirtschaftliche Entwicklung angeht, dann haben wir tatsächlich noch ein paar interessante volkswirtschaftliche Daten auch in der letzten Woche gehabt. Natürlich an diesen Tagen alles etwas, was im Schatten des Konfliktes im Nahen Osten steht. Trotzdem zwei, drei Dinge, die an dieser Stelle kurz erwähnt sein sollten. Marc und René hatten es letzte Woche im Ausblick schon verkündet oder darauf hingewiesen. Da hätten wir einmal die Inflationszahlen in der Eurozone und ähnlich wie in Deutschland bereits eine Woche zuvor haben wir auch hier gesehen, dass der Krieg im Nahen Osten schon doch erste deutliche Spuren hinterlassen hat. Inflation ist im März von 1,9%, im Februar dann auf 2,5%, doch schon relativ deutlich angesprungen. Wenig verwunderlich natürlich. Haupttreiber waren natürlich die gestiegenen Energiekosten. Und hier ist der Anstieg der letzten Wochen ja noch gar nicht enthalten. Also da können dann auch im April nochmal wieder steigende Inflationsraten kommen. Das wird natürlich natürlich dann auch deutlich, wenn man sich die Kerninflation in der Eurozone anguckt, also quasi die Inflationsrate ohne Energie und ohne Lebensmittel, da haben wir sogar einen leichten Rückgang auf 2,3% zu verzeichnen. Also hier sieht man schon, dass das Thema Energie der Haupttreiber der Inflation ist. Ja, und wir hören, André, in den letzten Wochen immer wieder ein Wort, das an den Börsen eigentlich gar keiner so gerne hören will, Stagflation. Das Wort machte auch in der letzten Woche nochmal die Runde. Also die Angst ist leider Gottes wahrscheinlich auch nicht wirklich komplett unbegründet. Steigende Preise bei gleichzeitigem Konjunkturrisiko durch die stark gestiegenen Energiekosten, eine richtig schöne Mischung. Ist das, glaube ich, nicht.
Ne? Nee, brauchen wir nicht. Ne?
Nee. Gehen wir noch kurz in die USA. Donnerstag kam dann noch der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat März und die Daten waren überraschend stark. US-Wirtschaft, die schuf nämlich im letzten Monat überraschend 178.000 neue Stellen. Das lag deutlich über den Erwartungen. Arbeitslosenquote ist damit auch leicht gesunken auf 4,3%. Da hatte man eher sogar mit dem Anstieg gerechnet. Und wo man im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt auch immer drauf achtet, ist das Lohnwachstum. Und dieses Lohnwachstum schwächte sich im Jahresvergleich auf 3,5% ab. Und das ist immerhin der niedrigste Stand seit fast 5 Jahren. Auch nicht ganz uninteressant. Unter anderen Umständen, glaube ich, auch mit Blick auf potenzielle Zinssenkungen und so weiter, eigentlich sehr, sehr gute Zahlen. Zusätzlich wurden noch die ISM-Zahlen, also der Stimmungsindikator für den Dienstleistungssektor, bekannt gegeben. Der lag zwar minimal unter dem Vormonatswert, aber mit 54,9 Punkten noch deutlich im expansiven Bereich. Kurz zur Info nochmal, alles über 50. Deutet auf Expansion hin. Also sinkende Arbeitslosenquote, zusätzlich geringeres Lohnwachstum, Stimmungsindikatoren, die gar nicht schlecht sind. Wie gesagt, das wären Punkte gewesen, die sonst wahrscheinlich nochmal deutlich positiver quittiert worden wären. Aber wie schon gesagt, steht alles so ein bisschen im Schatten des Konfliktes im Nahen Osten. Ja, ob es
wirklich da nachhaltig ist. Ne?
Ja, genau.
Wird sich ja zeigen.
Ja. Genau. André, du machst den Rückblick mal kurz komplett.
Ja, ich habe ja nur noch die alternativen Anlageklassen Gold und Bitcoin im Gepäck. Gold in der vergangenen Woche mit einem Plus von 4% rausgegangen.
Ja, ganz ordentlich auch.
Ja. Genau, seit dem 1.1. immer noch so mit einem Plus von guten 8%.
Ja, und das trotz der Tatsache, dass wir auch in der Spitze 15-20%
abgegeben haben. Ne? Ne? Genau, ist viel aus der Januar-Euphorie einfach verkauft worden. Genau. Liegen jetzt, notieren wir bei guten 4.000 Dollar, Feinunze, und der Bitcoin hat sich auch zwischen 65.000 und 70.000 irgendwo gefestigt, 68.500 in der vergangenen Woche plus 1,3%. Der liegt noch relativ deutlich hinten in diesem Jahr, gute 20%, aber stabilisiert sich auf diesem
Niveau. Ja, und gerade in der Phase jetzt seit der Eskalation im Nahen Osten ist der Bitcoin schon relativ stabil geblieben, ich glaube in der Summe sogar leicht gestiegen.
Mhm. Ja, genau. Spannend. Ja, so viel zum Rückblick. Kommen wir mal zu den Unternehmen. Christoph,
und gehen zurück ins Weltall.
Startest,
ja? Ja, widmen wir uns in diesem Podcast mal einem Thema, was neben dem Iran-Konflikt in den letzten Tagen, so würde ich schon sagen, das Thema in den Medien gewesen ist. Du hast gerade in der Anmoderation schon gesagt. Ich sag halt Artemis nochmal oder Artemis, ich weiß gar nicht genau, wie es denn jetzt genau ausgesprochen wird.
Verstehe dich.
Das ist auf jeden Fall das Programm und das Mammutprojekt der NASA mit dem Ziel, nach 54 Jahre sind es dann, ne, wieder Menschen auf den Mond zu bringen und dann dort sogar eine dauerhafte Präsenz aufzubauen. Auch das hast du gerade schon mal kurz angerissen. Das soll dann auch der Höhepunkt dieses Programms sein.
Ja, von dort starten sollen ja dann auch so diese Mars-Missionen starten.
Ja, genau.
Da gibt's ja keine. Also
2028, glaube ich, 2 Jahre soll es noch dauern, bis dann tatsächlich die Mondlandung, die bemannte Mondlandung vollzogen werden soll. Und die aktuelle Mission soll dann eher dazu dienen, genau hierfür die ersten Vorbereitungen zu treffen. An Bord des Orion-Raumschiffs, so heißt es, du hast gerade auch schon gesagt, befindet sich eine vierköpfige Crew. 3 Männer, 1 Frau, glaube ich. Ne? Dabei hat das Raumschiff dann in den ersten 2 Tagen zunächst erstmal nur die Erde umkreist und war bzw. ist seit dem 3. Tag auf dem Weg Richtung Mond und fliegt dann eine Form, die einer liegenden 8 gleicht, um den Mond herum. Ja. Highlight war dann wahrscheinlich gestern Abend, als man dann tatsächlich mit einer Entfernung von rund 407.000 Kilometern so weit von der Erde entfernt gewesen ist, wie noch kein Mensch zuvor in der Geschichte. Vielleicht nochmal 1, 2 ganz interessante Zahlen. Das Raumschiff musste dann in der Spitze bis zu 36.000 km/h beschleunigen, um aus der Erdanziehungskraft quasi rauszukommen. und kommt dem Mond bei der Umrundung oder ist dem Mond heute Nacht bei der Umrundung bis zu 6000 Kilometer nahe gekommen. Mhm. Ich habe die ersten Bilder auch schon gesehen, war schon beeindruckend.
Ja,
ich glaube, haben viele Leute gestern auch vorm Fernseher gesessen. Ab heute soll dann übrigens das Raumschiff allein durch die Erdschwerkraft wieder zurückgezogen werden zur Erde. Und wenn alles glatt gehen sollte, dann tritt die Kapsel am 10. April mit ca. 40.000 km/h wieder in die Atmosphäre ein und landet dann an Fallschirm im Pazifik. So auf jeden Fall der Plan. Wünsche euch viel Glück dabei.
Guter Plan, ja.
Gute Bahn, ja genau. Und das Ziel der Mission, du hast es gerade ja bereits auch schon gesagt, ist natürlich erstmal die Mondlandung in 2 Jahren. Und ein noch weiteres Ziel wäre dann sogar die benannte Mission oder bemannte Mission zum Mars, für das der Mond dann erstmal nur ein Sprungbrett darstellen könnte.
Weil da gibt es ja keine Anziehungskraft wie auf der Erde, sodass da ein Start deutlich weniger Energie
nötig, ne? Aber auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Ja. Mal gucken, wie weit oder wie lange das noch dauern wird. Aber natürlich steckt dahinter schon noch mal einiges mehr. Natürlich geht es vor allem auch darum, dass die USA so ein bisschen ihre führende Rolle in der Raumfahrt gegenüber dem Rivalen, vor allem China, festigen will. Aber es geht natürlich wie fast immer auch um wirtschaftliche Ziele. Auf dem Mond werden nämlich verschiedene Ressourcengruppen vermutet, die für die Zukunft der Menschheit im All und auf der Erde dann eine strategische Bedeutung haben können. Könnte. Ob das Wassereis, Helium, das soll wohl der ideale Brennstoff für künftige Fusionsreaktoren sein oder seltene Erden und Metalle. Die Verteilung von diesen Rohstoffen ist wahrscheinlich dann der Grund auch für den aktuellen, in Anführungsstrichen, Wettlauf zum Mond, der irgendwo seit ein paar Monaten losgetreten worden ist. Es heißt, dass der diese Gebiete dann mit den reichsten Vorkommen zuerst kontrolliert, dann wahrscheinlich in der Zukunft die Regeln der künftigen Mondökonomie bestimmen wird. Und jetzt kommen wir mal langsam zur Börse und warum das Thema für uns ja eigentlich auch schon bereits interessant ist und vielleicht nochmal interessanter werden könnte. Es gibt nämlich unter anderem viele Unternehmen, aber ein Unternehmen, was bei diesem Wettlauf ein ordentliches Wort mitreden will, die Rede ist nämlich von SpaceX. SpaceX hat mittlerweile wahrscheinlich auch schon jeder von Ihnen mal gehört. Das ist nämlich das private Luft- und Raumfahrtunternehmen, hinter dem kein anderer steht als Elon Musk, genau. Und Elon Musk ist mit diesem Unternehmen tatsächlich der mit Abstand auch noch wichtigste Partner der NASA, auch bei dieser Mission. Und Elon Musk hat vor, das Unternehmen noch in diesem Jahr an die Börse zu bringen. Genau das ist nämlich in der vergangenen Woche bekannt gegeben worden. Ich glaube, am 1. April
war es spekuliert wurde schon länger, aber
es wird jetzt doch mal konkret geworden.
Ne? Ja.
Genau. Und zwar am 1. April, genau, da habe ich es auch, hat SpaceX einen vertraulichen Antrag auf Zulassung zum Börsengang bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Und wenn alles so kommt wie geplant, dann wird dies der voraussichtlich größte Börsengang der Geschichte werden. Also passt alles gerade, als hätte es einer inszeniert. Hier vielleicht aber nochmal wieder ein paar interessante Eckdaten aus der Einreichung der letzten Woche. Der Börsengang soll dann sogar relativ zeitnah vonstatten gehen. Wahrscheinlich will man dieses Momentum gerade auch nutzen. Eine Erstnotiz wird bereits für Juni oder Juli angestrebt. Ich glaube, ein genaues Datum ist noch nicht bekannt gegeben worden.
Habe ich noch nicht gehört.
Juni, Juli. SpaceX strebt dann übrigens eine Marktkapitalisierung von circa 2 Billionen Dollar an. Damit wäre das Unternehmen dann automatisch und auf Anhieb aus dem Stand eins der wertvollsten Unternehmen der Welt mit circa 2 Billionen.
Unfassbar.
Ich glaube, an Nummer 5 oder 6 direkt. Also auch verrückt. Und entgegen früherer Spekulation wird es hier nicht so ein einzelnes Spin-off geben, sondern das gesamte Unternehmen soll an die Börse gebracht werden. Auch ganz interessant, dazu gehören nämlich verschiedene Säulen. Also als erstes wäre da bestimmt Starlink zu nennen, also das Satelliten-Internet-Geschäft, genau.
Ist ja durch den Ukraine-Konflikt ein bisschen populärer geworden.
Ja, genau. Hier wurde auch eine lange Zeit, glaube ich, spekuliert, ob Starlink als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert werden soll. Das ist aber wohl nicht der Fall. Der aktuelle Antrag sieht zumindest vor, dass Starlink als integrierter Geschäftsbereich von SpaceX dann weiter mitgeführt wird. Starlink gilt auch so ein bisschen als Wachstumstreiber und eigentlich wichtigste Cash-Cow des Unternehmens und wird dann wahrscheinlich einen Großteil dieser Bewertung von 2 Billionen Dollar dann auch rechtfertigen. Gilt so ein bisschen als finanzielles Rückgrat des Unternehmens. Auch ganz interessant, da wird allein für dieses Jahr ein Umsatz von über 22 Milliarden Dollar erwartet. Also da steckt auf jeden Fall mehr dahinter als das, was wir im Ukraine-Konflikt mitgekriegt haben. Dann gehört noch dazu der Bereich Starship and Super Heavy. Unter dieser Sparte werden die modernsten Raketensysteme der Welt dann vereint, die übrigens jetzt auch bei der Artemis-Mission verwendet werden und die dort entwickelt worden sind von SpaceX. Die Sparte bleibt fester Bestandteil von SpaceX und wird so das Herzstück für die langfristige Vision der interplanetaren Raumfahrt gesehen. Also wenn es dann auch mal in die Erkundung des Mars geht oder was auch immer danach noch folgen soll. Nächste Sparte ist dann der Bereich Falcon 9 und Falcon Heavy. Das sind unter anderem, das haben die einen oder anderen bestimmt auch schon mal gesehen, diese wiederverwertbaren Raumkapseln, die dann, das sieht ja auch Science-Fiction-mäßig auch, dann entsprechend wieder landen und wiederverwertet werden
die
können.
Die Raketen, ne? Die Triebwerke, die wieder landen.
Genau.
Auch, ne?
Die sind auch bei diesen ganzen Frachttransporten zur ISS, glaube ich, schon zum Einsatz gekommen. Das ist so der Bereich, der als Arbeitspferd des Unternehmens gilt, die dann diesen kommerziellen Markt für Satellitenstarts dann weiter dominieren sollen. Und da hatten wir, glaube ich, in diesem Podcast hier schon mal kurz drüber gesprochen. Zu SpaceX soll dann auch die neue KI-Sparte gehören. Hier geht es vor allem um diesen Bereich Weltraumrechenzentren, wo geplant wird, Starlink-Satelliten mit KI-Hardware auszustatten, um Rechenkapazitäten dann im Erdorbit anzubieten, also auf dem Mond dann auch Rechenzentren zu errichten. Hört sich auch alles ziemlich futuristisch an.
Ja, ich hätte es aber auch im All direkt auf Satelliten, ne?
Ja, genau.
Genau. Genau.
Ja.
Dauerhafte Sonneneinstrahlung, dauerhafte günstige Energie.
Ah, die Story klingt schon erstmal plausibel, aber irgendwie doch noch ein bisschen weit weg. Gucken, wann sowas dann Realität wird.
Starlink, da arbeitet doch auch die Deutsche Telekom mit zusammen.
Stimmt.
Oder T-Mobile.
Ja, T-Mobile.
Dort, quasi flächendeckend.
Ja, du kommst ja gleich auch nochmal drauf, was für Unternehmen grundsätzlich auch in diesem ganzen Thema mitmischen wollen und ein Stück von diesem Kuchen abbekommen wollen.
Ja, ich habe es jetzt eher auch auf die Artemis-Mission runtergebrochen. Genau, aber da gibt es unterschiedlichste Anstrengungen. Amazon wird ja gerade spekuliert, dass die Globalstar übernehmen wollen, auch einen Satellitenbetreiber. Ja. An denen Apple mit 20% sogar beteiligt ist.
Ne?
Ja, also da kümmern sich einige drum, dort einen Platz im Weltall zu bekommen.
Ja, Musik ist drin.
Absolut.
Schon die letzten Monate gewesen. Ja. Wir haben das Thema auch bei uns in der Vermögensverwaltung. Mhm. Du warst ja einer, der es gepusht hat, auch das Thema. Früh genug auch mit platziert und mit allokiert. Ich glaube, einer mit der besten Performance-Beiträge aus dem Bereich.
Ja. Ne? Und auch jetzt in diesem Jahr überhaupt keine Schwäche zu erkennen.
Überhaupt nicht.
Ja.
Geht also unbeeindruckt nach oben, komplett auch gegen den Trend nach oben. Und das, was gerade an Momentum da ist, das pusht die Werte auch nochmal zusätzlich. Ja. Ja, guck mal, das waren auf jeden Fall die zentralen Säulen von SpaceX. Vielleicht auch ganz interessant, was nicht mit dazu gehört. Da wäre natürlich als erstes mal Tesla zu nennen. Also Tesla bleibt eigenständig. Das wurde ja auch alles mal diskutiert, was irgendwie zusammengefasst wird oder nicht. Und xAI, das ist ja quasi Elon Musks privates KI-Unternehmen, xAI ist bzw. bleibt ebenfalls eigenständig. Also klingt alles wie Science Fiction, ist es irgendwie auch, scheint aber alles doch so langsam wahr zu werden.
Aber ich habe heute Morgen noch gehört, dass Elon Musk die Investmentbanken, die bei dem IPO beauftragt werden, in die Pflicht genommen hat, seinen KI-Assistenten Gronkh zu nutzen.
Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Mal gucken, wie er sich da durchsetzen kann. Fakt ist auf jeden Fall, es wird eine der spannendsten, wenn nicht sogar die spannendste neue Mission des Jahres, die da auf uns zukommt.
Ja.
Aber André, ich gebe mal rüber zu dir. Das ganze Thema Raumfahrt, Weltraumwirtschaft ist ja schon länger ein Thema an den Börsen. Ich habe es gerade schon mal gesagt, auch bei uns in der Vermögensverwaltung, guter Performance-Beitrag, der da geliefert wurde in dem Bereich. Aber auch das hatte ich gerade mal kurz angerissen, wenn wir so ein bisschen bei dem Thema bleiben. Es gibt auch so ein paar vermeintlich alte, etablierte Unternehmen, die darum kämpfen, so einen Teil von dem Kuchen abzubekommen. Und hier gibt es auch ein paar Unternehmen aus Deutschland, die ihre Finger hier mit im Spiel haben.
Ja, was du schon gerade sagtest, es gibt deutsche Unternehmen, die einen großen Beitrag zum Gelingen dieser Artemis-Mission beitragen. Denn ohne zwei hochpräzise Astro-APS-Sternsensoren des Thüringer Raumfahrtunternehmens Jena Optronik würde das Raumschiff ja gar nicht den Weg in die Mondumlaufbahn finden.
Doch nochmal ein bisschen deutsche Ingenieurskunst.
Absolut.
Genau. Ja.
Der Sternsensor dient als Navigationssystem für Raumschiffe und nutzt dabei die immer vorhandenen Sterne zur Orientierung. Also vielleicht ganz kurz mal. So im ersten Schritt nimmt er ein Bild der Sterne im Sichtfeld des Sensors auf Und die Lage der Sterne und deren Bewegungsbahnen in der Galaxie, die sind bekannt und können im Sternsensor als Sternkatalog gespeichert werden. Und mit diesem Katalog lässt sich das Sternbild für einen beliebigen Zeitpunkt bestimmen. Und im zweiten Schritt ermittelt der Sternsensor aus dem Vergleich mit dem Sternkatalog die Orientierung von Satelliten oder Raumschiffen, wie in diesem Fall der Orion. Und diese Informationen gibt er an das Steuerungssystem weiter und ermöglicht damit eine präzise Einhaltung der zuvor berechneten Flugbahn. Also
was
ist ja
nicht
auch,
ganz unwichtig
ist. Was nicht ganz unwichtig ist, ne?
Damit die auch am 10. April hier wieder landen im Pazifik. Ja,
ja. Ja, und so kann dieser Sternsensor aus der jener Optronik-Schmiede das Orion-Raumschiff zum Mond und auch wieder sicher zurückführen. Und die Jena Optronik GmbH wurde 1991 von der deutschen Aerospace, heute Airbus Defence and Space, gemeinsam mit der Firma Jenoptik oder Jenoptik als Joint Venture gegründet. Und der Firmensitz ist, wie der Name schon sagt, in Jena, Thüringen. Und hier stützt sich das Unternehmen auf die in der Region vorhandenen umfangreichen Technologiekompetenzen in optischen und optoelektronischen Bereichen. Und damit kommen wir zum börsennotierten Unternehmen Jenoptik. Ebenfalls auch mit Hauptsitz in Jena.
Genau.
Und Jenoptik ist als global agierender Technologiekonzern im Photonik-Markt tätig und beschäftigt weltweit gute 4.500 Mitarbeitende. Und Jenoptik entstand in der Wendezeit aus dem Kombinat VEB Carl Zeiss Jena, aus dem die Treuhandanstalt 1990 zunächst die Jenoptik Carl Zeiss Jena GmbH gründete. Darin spiegelt sich die Marke Jenoptik wieder, die bereits seit den 1950er Jahren existierte und ab 1971 Produkte von Zeiss Jena in den westlichen Ländern verwendet wurde. Seit 2018 fokussiert sich Jenoptik unter dem Claim More Light auf die Geschäfte rund um Optik und Photonik und zählt zu den weltweit größten und führenden Unternehmen in diesem Bereich. Weißt du, was Photonik ist?
Nee, aber du wirst mich jetzt aufklären.
Ich musste auch
Physik war nicht mein Ding, André. Da fange ich jetzt gar nicht an, das versuchen zu erklären.
Hat was mit Physik zu tun, genau.
Ja, das ist das Einzige, was sie auch hintereinander kriegen.
Photon ist griechisch Lichtteilchen und es ist ein Wissenschaftszweig und umfasst die Grundlagen und die Anwendung optischer Verfahren und Technologien auf die Bereiche der Übertragung, Speicherung und Verarbeitung von Informationen, also optische Datenübertragung. Seit 2025 ist das Unternehmen in 4 strategische Geschäftseinheiten gegliedert und entwickelt Produkte und Systeme für die Halbleiter- und Elektroindustrie, das macht so gute 66% aus, Medizintechnik gute 13%, industrielle Messtechnik 13% und Anwendungen in der Verkehrsüberwachung. Die Aktie von Jenoptik notiert aktuell bei 29,30 Euro. Und ist damit mit dem 16-fachen der Unternehmensgewinne bewertet im Vergleich zu Peer Group. Eine günstige Bewertung und das, obwohl die Aktie auf Sicht von einem Jahr schon eine Performance von 86% erzielt hat.
Wahnsinn, ja.
Also vielleicht auch da diese
Fantasie, die mit eingepreist worden ist,
genau.
Aus dem Bereich.
In den letzten 5 Jahren kommen wir allerdings nur auf eine Rendite von 9%. Das Kursziel unserer DZ-Bank wurde jetzt Ende März gerade auf 34% angehoben. Also da auch nochmal Rückenwind durch das aktuelle Weltraumumfeld. Im Hinblick auf die Weltraumwirtschaft produziert Jenoptik Laserkommunikationsterminals. Diese verbinden Satelliten untereinander sowie Satelliten mit Bodenstationen und ermöglichen dabei durch hochpräzise Laser die Übermittlung der Daten vom Satellit dann auch auf die Erde.
Ja, spannend.
Hast du eine Ahnung, wie viele Satelliten im Orbit rumfliegen?
Hunderttausende, glaube ich, mittlerweile.
Hunderttausende. Ne? Laut Daten der ESA sind es 20.650.
20.000, okay.
Von denen 11.000 noch arbeiten. Also ist auch schon viel Weltraumschrott
in der Umlaufbahn, ja.
Und das sind Satelliten zur Erdbeobachtung, Klimaforschung, Wettersatelliten für Landwirtschaft. Sicherheit, Aufklärung ist jetzt natürlich vermehrt ein Thema. Aber auch Satelliten zur Kommunikation, Navigation. Also da funktioniert ja eigentlich nichts mehr
ohne Satellit.
Ohne Satellit, genau. Ne? Und Europas Erdbeobachtungsprogramm Copernicus liefert täglich 25 Terabyte Daten, also einen riesigen Datenschatz.
Unvorstellbar auf jeden Fall, genau.
Der da zur Erde geschickt wird. Naja, und auch die Sternennavis von Jena Optronik Ohne die kommen auch Satelliten, die kommen auch bei Satelliten zum Einsatz. Und mittlerweile ist Jena Optronik zu 100% nicht mehr ein Joint Venture von Jenoptik und okay. Airbus, sondern gehört zu 100% der Airbus Defense and Space.
Okay.
Und damit komme ich zum zweiten Unternehmen, Airbus. Airbus ist selbst nämlich auch ein Teil der Artemis-Mission. Die Orion-Kapsel besteht aus einem Crew-Modul für die Astronauten und dem ESM-2. Das ist das zweite europäische Service-Modul. Und dieses ESM-2 versorgt die Besatzung mit Luft und Wasser und stellt Antrieb, Temperaturregelungen und Strom für die Orion bereit und wurde bei Airbus in Berlin in Bremen gefertigt. Ebenso wurden die 4-7 Meter langen Solarpaneele, die das Raumschiff mit Energie versorgen, auch bei Airbus in Bremen gefertigt. Und der Weg vom ersten Entwurf dieses ESM-2 bis zum einsatzbereiten Moduls erstreckt sich fast über ein Jahrzehnt.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja, da steckt echt ein riesiger Aufwand hinter.
Ja, diese ganzen Rüstzahlen, auch wenn man sich vorstellt, dass es noch 2 Jahre dauern soll, bis dann tatsächlich wieder die bemannte Mondlandung gelingen soll, das sind schon Rüstzahlen, ne?
2017 hat die ESA mit Airbus den Vertrag unterschrieben. Thales, ein französisches Unternehmen, die haben diese Grundstruktur gefertigt, das ist ein Aluminiumskelett und das wird dann aufgerüstet, Ingenieure aus 10 Ländern, 10 europäischen Ländern, ESA ist ja so ein europäisches Projekt.
Mammutprojekt, ne?
Genau, die haben das mit kilometerlangen Kabeln, Elektronik, Leitungen, Tanks, Flugelektronik und anderen Teilsystemen aufgerüstet. Und ein wichtiger Meilenstein wurde Anfang 2021 gelegt mit dem Einbau der Treibstofftanks und des Haupttriebwerks. Und dieses Haupttriebwerk ist ein historisches Triebwerk. Das blickt nämlich auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück, da es bereits bei 6 Space Shuttle-Missionen zum Einsatz kam.
Okay.
Nach seiner Generalüberholung wird es jetzt bei der Artemis II das entscheidende Manöver oder hatte schon ausgelöst, nämlich den Schub in die Mondumlaufbahn. Also
ich sage nur, 36.000 km/h waren dafür vonnöten, um das überhaupt hinzubekommen.
Genau.
Schon wahnsinnige Zahlen.
Ja. Ne? Also auch da Recycling, ne? Kam schon mehrfach zum Einsatz und hat schon ein bisschen Geschichte geschrieben. Ja, und im Juni 2023 erfolgte dann die Übergabe an die NASA, womit dessen Fertigstellung dann die Integration in diese Orion-Kapsel ins Raumfahrzeug besiegelt wurde. Airbus führt derzeit Gespräche mit Thales und Leonardo über die Gründung eines Joint Ventures, das die Raumfahrtaktivitäten der 3 Unternehmen zusammenführen würde.
Und auch ja als Leonardo-Thales Rüstungsunternehmen, also man sieht schon, wo die Musik gerade spielt, ne?
Ja.
Genau in dem Bereich.
Ja, und da geht es einfach darum, die Kosten zu senken, Doppelarbeit auszuschließen.
Und zumindest scheint hier Europa auch noch nicht komplett abgehängt zu sein, ne? Wie in so anderen Themen, das sind ja alles europäische Unternehmen.
Alles, genau.
Ne?
Italiener, Franzosen, die Deutschen, genau. Ja. Soll ja die Rentabilität erhöht werden, aber auch die Entwicklung von Produkten beschleunigt werden. Airbus müsste dafür die Ausgliederung seiner Aktivitäten aus dem Geschäftsbereich Defense and Space vorbereiten und es müsste eine kartellrechtliche Genehmigung der Europäischen Wettbewerbsbehörde eingeholt werden, was ein langwieriger Prozess werden könnte. Denn in der Vergangenheit war die Behörde bestrebt, den Wettbewerb zwischen allen Akteuren im europäischen Raumfahrtsektor zu fördern. Das Aufkommen eines neuen Spielers, eines großen Spielers aus Amerika, SpaceX, könnte da vielleicht das auch so ein bisschen beschleunigen, dass Europa da mal anders denkt und nicht in Regulatoren.
Es wäre zu hoffen, dass dem so ist, ja.
Airbus beinhaltet natürlich neben dem Bereich Defense and Space, da ist Airbus übrigens führend in Europa, den mit Abstand größten Bereich, die zivile Luftfahrt. Da ist ja eigentlich Boeing und Airbus teilen sich da den Markt. Ja. Dazu kommt noch das Geschäft mit zivilen Hubschraubern und da ist auch Airbus der weltweit größte Hersteller. Die Aktie notiert aktuell bei 165 Euro und wird dort mit einem KGV von 19 gehandelt. Im Vergleich, Boeing hat einen 38er KGV, wobei das, glaube ich, eher ein Boeing-Problem ist.
Ja, das würde ich auch sagen, genau. Wovon ja Airbus durchaus auch ein Stück weit profitiert hat in den letzten Jahren.
Genau. Ja. Und die Aktie notiert auf Sicht von einem Jahr mit einem Wertzuwachs von guten 14%. Die 5-Jahres-Performance liegt bei 64%. Die DZ-Bank hat ein Kursziel von 227 Euro, Wells Fargo bei 175, Barclays 220. Also da auch ein relativ gemischtes Bild, was so den eigentlichen Wert angeht. Ja, so viel von Airbus und Jenoptik.
Ja, spannend. Also wirklich, vielleicht auch für Sie spannend, hoffentlich spannend gewesen, so ein bisschen den Ausflug in den All, ins Weltraum, in die Weltraumwirtschaft. Da wird einiges auf uns zukommen die nächsten Jahre. Das steht mal definitiv fest. Guck mal, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, den lokalen Teil, den skippen wir heute. Dann immer vielleicht direkt in den Ausblick.
Schauen wir mal, was noch
du
kommt.
Du oder ich, wer macht's?
Dann fang du an.
Ja, ich hätte volkswirtschaftliche Daten, die in dieser verkürzten Woche zumindest nochmal anstehen. Da hätten wir heute zumindest zu vermelden aus den USA Auftragseingänge, bestimmt nicht uninteressant. Am Mittwoch dann die Auftragseingänge in der Industrie hier bei uns in Deutschland. Gucken, ob und wenn ja, wie auch hier erste Bremsspuren zu vermelden sind oder eben auch nicht. Am Donnerstag haben wir dann nochmal aus den USA, glaube ich, nicht uninteressant, Zahlen zum privaten Einkommen und zum Konsumverhalten der Amerikaner. Am Freitag dann nochmal das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan und die Auftragseingänge in den USA und um 14.30 Uhr wahrscheinlich die Zahlen, die am stärksten im Fokus stehen werden, die Inflationszahlen für die USA. Und auch da wird man natürlich gucken, inwieweit das, was die letzten 4 Wochen im Nahen Osten passiert ist, dann auf das Thema Inflation sich auswirkt oder eben auch nicht. Amerika wird ja wahrscheinlich ein Tacken resistenter sein, weil die Abhängigkeit von Energie nicht so groß ist wie bei uns in Deutschland. Aber natürlich eine der Zahlen, an der sich Donald Trump ja auch wird messen lassen müssen, weil er gesagt hat, das ist die Zahl, die er deutlich wird runterbringen wollen, mal spätestens bis zu den Midterms. Also durchaus spannende Nachrichten von der volkswirtschaftlichen Date.
Aber von Unternehmensseite kommt nicht
noch
mehr viel.
Noch nicht viel.
Nein,
ne?
Heute kommen noch Levi's, morgen ist Delta Airlines dran, Evotech, Constellation Brands, am Donnerstag BlackBerry.
Und?
Fast Retailing.
Und?
7&i.
Und? WD-40, wir hatten es hier schon mal, WD-40, unter dem Namen irgendwie doch immer noch besser bekannt.
Ja,
ich glaube, wir hatten es mal vor ein, zwei Jahren hier
denken.
Im Podcast.
Ja. Das gute WD-40.
Ja, mal gucken. Auf jeden Fall genug Stoff, glaube ich, trotz allem für die nächste Woche. Ich glaube, ab nächste Woche geht es dann auch los mit der Berichtssaison fürs Q1. Mhm. Und da wird es auf jeden Fall spannend sein, wie werden auch vor allem die jüngsten Wochen, wahrscheinlich auch vor allem im Ausblick der Unternehmen, dann ihre Berücksichtigung finden. Also wird spannend werden die nächsten Wochen. Nicht nur mit Blick auf die Geopolitik, sondern auch auf das, was von der Unternehmensseite kommt. Das soll es gewesen sein.
Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal. Feedback gerne unter podcast@forwardprivatebanking.de.
Bis dahin. Alles
Machen
Gute.
Gut.
Jo, ciao, ciao. Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.